Also, mein Vortrag beschäftigt sich mit der Darstellung und Mystifizierung des Weiblichen und insbesondere der weiblichen Sexualität. Dabei werde ich sowohl gesellschaftliche Weiblichkeitskonstruktionen, wie sie beispielsweise in Mythen vorkommen, als auch den Diskurs der Psychoanalyse auf ihre unbewussten Inhalte hin untersuchen. Es zeigt sich, wie das gesellschaftliche Bild des Subjekts Frau verwehrt wird und wie das Begehren und die Genitalität von Frauen tabuisiert und dämonisiert wird. Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist erstmal eine soziologische Beobachtung, nämlich die sich anschaut, wie weibliche Sexualität in Gesellschaft dargestellt wird. Denn dort wird sie nämlich ambivalent dargestellt. Auf der einen Seite sind große Teile des weiblichen Körpers übersexualisiert. Überall werden in Medien und Öffentlichkeiten Frauenkörper erotisch abgebildet, dabei aber immer passiv und als Projektionsfläche für männliche Fantasien. Auf der anderen Seite steht der Allgegenwärtigkeit des Objekts Frau, gleichzeitig auch eine Nichtdarstellung der aktiven Frau, welche ein autonomes Begehren lebt, gegenüber. Damit einhergeht die Tabuisierung und negative Besetzung der weiblichen Genitalien. Diese sind nicht nur im gesellschaftlichen, unausgesprochenen Diskurs diskreditiert, auch im Diskurs der Psychoanalyse setzt sich diese Marginalisierung der weiblichen Genitalien und des weiblichen Subjekts fort. So werden die Genitalien der Frau bei und teilweise auch nach Freud, also vor allem bei Freud, aber auch danach, als minderwertig gegenüber denen des Mannes betrachtet, sowie die Klitoris der Frau bei Freud als ein verkümmerter Penis. Spätestens in der Pubertät, wenn die Frau definitiv zur Frau wird, verliert sie laut Freud ihren Status als begehrendes sexuelles Subjekt und kann nur noch begehrt werden. Das sexuelle Subjekt ist männlich. Dazu habe ich auch einen Beleg bei Freud. Er sagt nämlich, das Männliche fasst das Subjekt, die Aktivität und den Besitz des Penis zusammen. Das Weibliche setzt das Objekt und die Passivität fort. Die Vagina wird nun als Herberge des Penis geschätzt. Sie tritt das Erbe des Mutterleibes an. Also ich finde schon relativ aussagekräftig, was Freud vom weiblichen Genital und vom männlichen Genital hält. Das sind erstmal soziologische Beobachtungen, welche die Hauptfragen dieser Arbeit nahelegen. Wie stellt sich die Angst vor dem weiblichen Subjekt und ihrer Genitalität dar? Um diese Fragen beantworten zu können, kommen wir dann von der soziologischen Beobachtung zur Psychoanalyse. Diese stellt mit dem Konzept des Unbewussten ein ideales Werkzeug dar, um im gesellschaftlichen Diskurs Abwehrmechanismen gegen Weiblichkeit zu erkennen und ihre Gründe nachzuverfolgen. Zur Untersuchung dieser Fragen ist außerdem die Klärung einiger Begriffe notwendig. So muss erstmal festgehalten werden, was man unter männlich und weiblich versteht. Gerade wenn man auf der Suche nach einem aktiven weiblichen Begehren ist, läuft man Gefahr, die bestehenden Geschlechtergrenzen zu festigen und auszubauen, da man unter Umständen die Gleichsetzung von Passivität und Weiblichkeit reproduziert und davon ausgeht, dass sich weibliches Begehren grundsätzlich vom männlichen unterscheidet. An dieser Stelle möchte ich bereits festhalten, dass es sich bei männlich und weiblich um sozial konstruierte Kategorien handelt, welche in erster Linie bestehen, um gesellschaftliche Machtverhältnisse und Differenzen zu legitimieren und zu reproduzieren. Dazu habe ich auch noch ein Zitat, und zwar nämlich von Simone de Beauvoir. Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Keine biologische, psychische oder ökonomische Bestimmung legt die Gestalt der Frau fest, die der weibliche Mensch in der Gesellschaft annimmt. Beim Versuch, die bestehenden Geschlechterverhältnisse zu beschreiben, zu kritisieren und nachzuvollziehen, muss man sich jedoch auf die bestehenden Kategorien berufen, da diese in besonderem Maße gesellschaftlich wirkmächtig sind. Also man kann in dem aktuellen gesellschaftlichen Verhältnis nicht so tun, als würden diese Kategorien nicht mehr bestehen, weil sie gesellschaftlich durchgesetzt sind. Es soll an dieser Stelle erwähnt sein, dass es keine genuin weibliche Sexualität gibt. Um die Probleme jedoch darzustellen, welche sich Frauen in Bezug auf ihre eigene Genitalität und ihrem eigenen Begehren gegenübergestellt sehen, macht es Sinn, sich dieser Kategorien zu bedienen, unter dem Vorbehalt, dass es sich um gesellschaftlich gemachte Differenzen handelt. Also ich arbeite ja sehr nah am Körper und deswegen ist es vielleicht manchmal schwer nachzuvollziehen, wieso auch so nah, also wenn man eng mit dem weiblichen Körper quasi eine Theorie aufbaut, wieso sich das dann trotzdem sozial konstruiert ist. Und dazu ein Zitat von Ilka Quindot, also zwei Zitate. Im Bereich des Sexuellen, in dem der Körper eine zentrale Rolle spielt, werden kulturelle Unterschiede oft für naturbedingt gehalten. Was es jeweils bedeutet, einen Penis oder eine Vagina zu haben, wird jedoch kulturell festgelegt. Nichtsdestotrotz gibt es Unterschiede in der Sexualität von Männern und Frauen, die durch die geschlechtsspezifische aufgeladene Sozialisation entstehen. Die kulturelle Geschlechterdichotomie setzt sich bis in die Körperwahrnehmung hinein fort und lizenziert die Lust- und Befriedigungsmodalitäten für Männer und Frauen. Solange diese Kategorien also gesellschaftlich verankert sind, gilt es nach einem positiven Genitalbezug für Frauen unter diesen Verhältnissen zu suchen. Als zweiten Schritt werde ich die Diskussion um Weiblichkeit in der Psychoanalyse betrachten. Denn der hegemoniale Diskurs der Psychoanalyse ist ein männlich dominierter, wie in den meisten Wissenschaftsdisziplinen. Freud initiierte die Disziplin aus seiner eigenen gesellschaftlichen und auch männlichen Position heraus, was dazu führte, dass ihm das vermeintliche Rätsel Weib, so betitelt er es, ein Rätsel blieb. Die Randständigkeit des Themas Weiblichkeit im psychoanalytischen Diskurs sowie die Zählebigkeit der freudischen Theorien zu diesem Thema führten dazu, dass trotz einer ersten großen Kontroverse von Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern, die ich gleich noch erläutere, über Jahrzehnte der männliche Blick weitergeführt wurde und das gesellschaftliche Geschlechterverhältnis affirmativ reproduziert wurde. Dabei liege gerade in der Psychoanalyse mit dem Konzept des Unbewussten das Potenzial, Abwehrstrukturen und Projektionen, welche das Geschlechterverhältnis reproduzieren und stabilisieren, aufzudecken und zu entschlüsseln. Als Schlüssel soll hierzu feministische Psychoanalyse und feministische Kritik dienen, welche Theorien selbst immer wieder auf ihre latent unbewussten Inhalte hin überprüft und nach alternativen Deutungsmustern sucht. Zur Analyse der Asymmetrie der Geschlechter werden hier vor allem auch Mythen herangezogen. Hier ist auch die Resistenz des Mythos Frau und seine Allgegenwärtigkeit sowie die Bedeutung der weiblichen Genitalien in Mythos und Kultur relevant. Diese Schritte führen zu einer zentralen These der Arbeit, welche von einem doppelten Weiblichkeitsentwurf, wobei es sich dabei handelt, kommen wir noch zu, in Gesellschaft und Psychoanalyse ausgeht. Aus Zeitgründen kann ich den letzten Teil meiner Arbeit, welcher sich vor allem mit alternativen Entwürfen der Psychoanalyse beschäftigt, also welche eben nicht den phallischen Monismus von Freud reproduzieren und welche näher auf die weibliche Subjektkonstitution eingeht, hier nicht mehr erörtern. Trotzdem wäre halt diese Suche, die darin vorkommt, nach einem positiven Genitalbezug für Frauen innerhalb von Gesellschaft und Sozialisation eine notwendige und auch folgerichtige Konsequenz aus der vorangegangenen Analyse. So viel zu dem, was jetzt gleich noch kommt. Und dann würde ich als erstes mal das gesellschaftliche Geschlechterverhältnis, also ein paar Konzepte dazu vorstellen. Denn um einen Überblick über die Deutungsmöglichkeiten des bestehenden Geschlechterverhältnisses zu bekommen, beziehe ich mich auf unterschiedliche Begriffe und Konzepte. Dabei verwende ich sowohl den Begriff des Patriarchats als auch das Konzept der hegemonialen Männlichkeit und den Begriff des Androzentrismus. Den Begriff des Patriarchats erläutere ich hier jetzt nicht grundlegend, weil ich auch davon ausgehe, dass einige ihn kennen. Ich halte aber einmal nochmal fest, dass ich einen relativ weit gefassten Patriarchatsbegriff habe, der sich in erster Linie auf eine männliche Vorherrschaft und nicht auf eine starre männliche Herrschaft bezieht. Und das an den anderen Konzepten gleich noch sehen wird, passt das sehr gut zu den anderen beiden Konzepten. Dann skizziere ich zunächst die hegemoniale Männlichkeit und beziehe mich dabei auf das Buch Der gemachte Mann von Connell, das 1999 hier in Deutschland erschienen ist. Darin geht sie auch von einem gesellschaftlichen Patriarchat aus. Ihr Konzept der hegemonialen Männlichkeit fügt allerdings einige wichtige Aspekte hinzu, die vor allem die Beständigkeit des Patriarchats erhellen können. Connell entlehnt den Begriff der Hegemonie Antonio Gramsci und versteht diese als eine historisch gewachsene und veränderbare und bewegliche Relation. Dazu ein Zitat von Connell. Hegemoniale Männlichkeit ist kein starr, über Zeit und Raum unveränderlicher Charakter. Es ist vielmehr die Form von Männlichkeit, die in einer gegebenen Struktur des Geschlechterverhältnisses die bestimmende Position einnimmt. Eine Position allerdings, die jederzeit in Frage gestellt werden kann. Also hier auch schon herausgestellt, dass es auch veränderbar wäre. Für die Analyse von Weiblichkeitsabwehr besonders interessant ist außerdem Connells Auffassung des Geschlechterverhältnisses als ontoformativ. Das bedeutet, dass es Realität hervorbringen kann, beziehungsweise wirklichkeitserzeugend funktioniert. Dabei unterscheidet sie im Weiteren verschiedene Formen von Männlichkeit, zu der die hegemoniale, die komplizenhafte und die marginalisierte und die untergeordnete Männlichkeit gehören. Die Differenzierung, die sie jetzt innerhalb von Männlichkeit vornimmt, erläutere ich jetzt nicht grundlegend. Das zwar gehört sehr wesentlich zu ihrem Konzept. Das macht sich auch Sinn, nochmal anzuschauen, weil es sehr interessant ist. Aber ich würde jetzt einfach kurz in vier Punkten festhalten, was für die weitere Analyse für uns von Relevanz ist. Das ist erstens, es besteht eine männliche Hegemonie in der Gesellschaft. Diese ist nicht starr, sondern wandelbar und beweglich. Zweitens, die männliche Hegemonie ist zwar wandelbar, allerdings gestaltet sie in ihrer aktuellen Ausformung Realität. Nichts im sozialen Raum bleibt von dieser Realität unberührt. Drittens, es gibt verschiedene Formen von Männlichkeit, wobei sich einige gegenseitig stützen. Oh, zu leise. Oh, sag doch was. Wo war ich jetzt? Ach, bei drittens. Es gibt verschiedene Formen von Männlichkeit, wobei sich einige gegenseitig stützen, andere von dem Kreis der Legitimierten ausgegrenzt werden. Das spielt auf quasi die untergeordnete Männlichkeit an. Das wäre quasi innerhalb dieser Achse der Männlichkeit die unterste Kategorie. Dazu gehören vor allem irgendwie schwule Männer, die dann vom Kreis der legitimierten Männlichkeit ausgeschlossen werden. Viertens, hegemoniale Männlichkeit ist daran interessiert, die patriarchale Dividende, also den Ertrag, den Männer aus dem Patriarchat tragen, möglichst hoch und konstant zu halten. Dazu auch nochmal ein Zitat von Connell. Man kann sich eine dermaßen ungleiche Struktur, die mit so einer massiven Enteignung sozialer Ressourcen einhergeht, eigentlich kaum gewaltfrei vorstellen. Patriarchale Definitionen von Weiblichkeit, also sowas wie abhängig und ängstlich, was wir uns auch noch anschauen, führen zu einer Art kultureller Entwaffnung, vermutlich ebenso wirkungsvoll wie die tatsächliche physische Entwaffnung. Es ist jetzt nochmal, es kann jederzeit in Frage gestellt werden, aber halt mit dieser Entwaffnung wird ja dann deutlich, wieso es so schwer ist, das in Frage zu stellen. Das wäre es, was ich zu hegemonialer Männlichkeit sagen wollen würde. Ich würde dann zum Begriff Androzentrismus kommen. Der Begriff Androzentrismus beschreibt in erster Linie eine Gesellschaft, in der das Männliche im Zentrum steht und als das Wesentliche betrachtet wird. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass Kultur, Wissenschafts- und Wirtschaftsleistungen von Männern zugeschrieben werden, was unter anderem dadurch bedingt, dass der Beitrag von Frauen marginalisiert wird oder auch lange Zeit der Zugang zu den jeweiligen Institutionen strukturell verwehrt wurde. Die gesellschaftliche Position der Frau ist also durch die Relation zum Mann bestimmt. Das Männliche ist das Wesentliche, im Zentrum stehende. Am Rand dieses Zentrums befindet sich die Sphäre des Weiblichen, welche sich immer nur in Relation zum Absoluten setzen kann. Oder wie Simone de Beauvoir schreibt, nun ist sie alles im Sinne des Unwesentlichen, sie ist alles andere. Dieses Bild charakterisiert die geschlechtliche Asymmetrie in der Gesellschaft auf auffällig andere Weise. Also dabei geht es nicht nur um eine vertikale Hierarchie oder um ein einfaches Herrschaftsverhältnis, sondern um eine mehrdimensionale Ungleichheit, welche sich zum Beispiel nicht nur in Lohnzahlungen oder Ähnliches äußert, sondern einfach in dem kulturellen Wertesystem einer Gesellschaft. Das wäre es auch schon, was ich zu meinen Geschlechtervorstellungen sagen möchte. Und dann würde ich jetzt gleich zum Diskurs der Psychoanalyse kommen, und zwar in erster Linie, wie Freud Weiblichkeit diskutiert hat. Dabei ist Freuds Weiblichkeitskonzeption von besonderem Interesse, weil sie einen wesentlichen Bezugsrahmen für den Diskurs der Psychoanalyse bietet. Ich möchte aber auch vorweg betonen, dass sich bei einer scharfen Kritik der Freudschen Weiblichkeitstheorie sich so anhört, als würden sich bei Freud keinerlei emanzipatorische Gedanken fühlen. Dem ist nicht gänzlich so, da er auch in Bezug auf Geschlecht teilweise kritische Gedanken verfasst hat, also vor allem eventuell auch schon seiner Zeit voraus. Setze ich ein Beispiel, also ein Zitat von Freud, die dem Weib konstitutionell vorgeschriebene und sozial auferlegte Unterdrückung seiner Aggression begünstigt die Ausbildung starker masochistischer Regungen. Also da hat er schon so eine Ahnung, dass es sozial auferlegt wurde und nicht in der Biologie der Frau oder Ähnliches liegt, dass sie eventuell masochistisch ist, sondern dass auch eine Unterdrückung der Aggression sozial auferlegt ist. Allerdings prägt es nicht sein Denken, sondern es sind dann Stellen, an denen er teilweise auch zurückrudert und dann diese Gedanken verfassen kann. Hier soll es allerdings in erster Linie um seine expliziten Weiblichkeits- und Männlichkeitsvorstellungen in seiner Theorie gehen. Da Psychoanalyse nur emanzipatorisch gewendet werden kann und beansprucht werden kann, wenn sie selbst hin auf ihre unbewussten Inhalte überprüft. Dazu auch ein Beispiel aus Freuds Vorlesung zum Thema Weiblichkeit. Da sagt er nämlich, über das Rätsel der Weiblichkeit haben die Menschen zu allen Zeiten gegrübelt. Auch sie werden sich von diesen Grübeln nicht ausgeschlossen haben, insofern sie Männer sind. Von den Frauen unter ihnen erwartet man es nicht, sie sind selbst dieses Rätsel. Also erstmal schließt er hier ganz explizit Frauen von der Diskussion um Weiblichkeit aus. Im weiteren Verlauf fällt außerdem auf, dass er mit seinen männlichen Kollegen spricht und Frauen eben nur als Untersuchungsobjekt und nicht als Teilnehmerin an der Diskussion erscheinen. Und zusätzlich spricht er ihnen implizit halt auch im ersten Satz irgendwie ab, zur Menschheit zu gehören, aber dazu kommen wir auch später nochmal. Kennzeichnend für Freuds Geschlechter- und Sexualitätstheorie ist der phallische Monismus, welcher lediglich das männliche Geschlechtsteil als bedeutungsvoll und im Zentrum stehend sieht. So sind bei Freud beide Geschlechter um den Phallus zentriert. Das weibliche Genital spielt keine relevante Rolle. So heißt es bei ihm auch, aller Akzent fällt auf das männliche Glied. Alles Interesse richtet sich darauf, ob dies vorhanden ist oder nicht. Die vermeintliche Minderwertigkeit der Genitalien der Frau ist bei Freud Ausgangspunkt für die Beschreibung der frühkindlichen Sexualentwicklung. Denn auf dieser Annahme basieren seine grundlegenden Konzepte der Kastrationsangst und des Penisneids. Freuds Sexualtheorie ist auch an vielen weiteren Stellen von seinen Vorstellungen von Weiblichkeit durchzogen. So nimmt er beispielsweise eine Gleichsetzung der Frau mit Passivität und des Mannes mit Aktivität vor. Trotz gelegentlicher kritischer Äußerungen gegenüber dieser Einteilung prägt sie halt doch immer wieder sein Denken. Auch hier zeigt sich, was das Freudsche Werk durchzieht. Eine klare Abgrenzung von Weiblichkeit und eine androzentristische Sichtweise. Denn die männliche Entwicklung, männliche Komplexe, männliche Psychosexualität und so weiter stehen immer erstmal als nicht geschlechtlich markierte im Fokus der Annahmen. Erst im Nachhinein kommt Freud dazu, sich auch mit Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Dabei immer als solche markiert und damit etwas anderes, etwas Abweichendes. Seine asymmetrische Auffassung der Geschlechter und ihrer Sexualität lässt sich auch darin vermuten, dass Freud vor einer Identifizierung mit dem Weiblichen zurückschreckt. Ein Zitat von Olga Fliegel. Ein solches Zurückweichen vor dem fantasierten Eintritt in Subjektivität der Frau musste die Weiblichkeit für Freud zu einem dunklen Kontinent werden lassen. Also dunkler Kontinent ist ein Zitat von Freud selbst, wie er so hat er die Weiblichkeit für die Psychoanalyse beschrieben. Freuds Gedanken zur Weiblichkeit waren Bestandteil einer ersten großen Kontroverse zur Psychologie der Frau, an der in erster Linie Karen Horney und Ernest Jones beteiligt waren. Kann ich jetzt hier leider nicht so darstellen, obwohl es sich die auch lohnt zu verfolgen, weil sich da auch halt zeigt, dass es auch schon früh kritische Stimmen gegenüber dem phallischen Monismus von Freud gab. Also da haben sich auch vor allem Psychoanalytikerinnen nochmal schon hervorgetan. Wenn man sich mit der Diskussion um Weiblichkeit mit Freud auseinandersetzt, fallen zwei Dinge auf. Zum einen ist die psychoanalytische Formulierung Freuds eigenes Projekt. Von Argumentation anderer, die nicht in seinem Gesamtwerk passen, trennt er sich zügig. Zum anderen, und an dieser Stelle für uns von besonderer Bedeutung, ist die Psychoanalyse damit auch ein männlich dominiertes Projekt. Denn beispielsweise Horney stellte zu Freuds Zeiten mit ihren Annahmen eine eigenständige, lustvolle weibliche Sexualität zur Debatte, mit der Freud sich so gar nicht arrangieren konnte. Dies zeigt sich in ihren späteren Ausführungen, welche stärker polemisch geprägt und entgegengesetzt zu Freuds Fortführung der Weiblichkeitstheorie verlaufen. Dabei beschäftigte sie sich mit Gebärneid, ödipalen Ängsten von Mädchen, die Furcht vor inneren Verletzungen, aber primär mit der männlichen Ausrichtung der Kultur und der Psychoanalyse. Also hat sie da auch schon den Androzentrismus der frühen Diskussion erkannt. Allerdings die kritischen Positionen der Psychoanalytikerin, auch einige Psychoanalytiker muss man dazu sagen, um Weiblichkeit überdauert nicht lange in der Diskussion. Das hängt einmal damit zusammen, dass mit dem Nationalsozialismus in Deutschland die Psychoanalyse zwischenzeitlich verstummte und sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erst langsam wieder aufbaute. Allerdings wurde es auch schon vorher eher ruhig um die Diskussion. Was folgte, war eine zuerst weitgehend kritiklose Rezeption der Freudschen Gedanken. Um 1970, also jetzt eine ganze Weile später, wurde die Diskussion um Weiblichkeit in der Psychoanalyse wieder aufgenommen. Allerdings wurde diese auch eher von außen an die Psychoanalyse durch die Kritik der zweiten Welle der Frauenbewegung angefacht. Die Diskussion hielt bis in die 90er Jahre an und wurde sowohl im deutschen, französischen und auch im englischen Sprachraum geführt. Leider kann ich auch hier den gesamten Diskurs nicht in seiner Fülle wiedergeben, aber der ist auch eigentlich sehr spannend zu verfolgen und auch ziemlich relevant. Denn die Psychoanalytikerin schafft einen neuen Diskurs, der dazu in der Lage ist, sich der Feststellung von Carol Hegeman White zu stellen. Und sie sagte, denn nicht das Weib ist für Frauen ein Rätsel, sondern das, was mit uns geschehen ist, damit wir unsere Weiblichkeit als einen Mangel zu erleben bereit wurden. Und spielt damit auf die Generation Psychoanalytikerinnen an, welche Freuds Theorie, dass Weiblichkeit mit Mangel verbunden ist, kritiklos für sich aufnahm. Doch trotzdem wurde dieser Diskurs eher an den Rand gedrängt und fand eher wenig Eingang in den Hauptstrom der Psychoanalyse. Die lässt sich unter anderem dadurch erkennen, dass noch 1988 im Grundlagenwerk Die Krankheitslehre der Psychoanalyse Folgendes zu lesen ist. Nur wenn es dem Mädchen möglich ist, den Penisneid aufzugeben und durch den Wunsch nach einem Kind zu ersetzen, ist die Voraussetzung für eine befriedigende weibliche Identitätsfindung gegeben. Also da Freud eins zu eins übernommen und nicht kritisch reflektiert, was das vielleicht bedeuten könnte. Man kann also trotz dieses starken feministischen Diskurses davon ausgehen, dass der Hauptstrom der Psychoanalyse androzentristisch ausgerichtet blieb und weiterhin von Freuds Annahmen einer minderwertigen weiblichen Genitalität ausging. Dazu ein Zitat von Christa Rodesachser. Man darf vermuten, dass die in dem untersuchten Weiblichkeitsentwürfen sichtbar gewordene Asymmetrie der Geschlechterkonstellation im Diskurs der Psychoanalyse latent weiterwirkt und die Verhandlung der Geschlechterdifferenz dort, wenn nicht prägt, so doch zumindest bestimmt. Es zeigt sich, dass vor allem in den 80er und 90er Jahren ein fruchtbarer psychoanalytischer Diskurs entstanden ist, auch wenn dieser Diskurs eher eigenständig unter dem Titel Feministische Psychoanalyse unter sich blieb. Trotzdem forderten die vielen Psychoanalytikerinnen nach einer Neuformulierung des Hauptstroms der Psychoanalyse hinsichtlich der Themen Weiblichkeit und Geschlecht. Es stellt sich natürlich die Frage, was von dieser Diskussion geblieben ist. Bei der Recherche hat sich gezeigt, dass der stark feministische Diskurs, welcher sich vor allem auch mit Sexualität beschäftige, nach den 90ern abgeflacht ist. In der Psychoanalyse selbst lässt sich eher eine Entsexualisierung der Theorie beobachten. Hier stellt zum Beispiel Ilka Quindow eine große Ausnahme dar, welche sich aus einem psychoanalytischen Kontext vor allem mit den Themen Sexualität und Geschlecht auseinandersetzt. Sie charakterisiert ebenfalls eine Entsexualisierung des Diskurses. Diese habe bereits mit Nancy Chodorow 1978 begonnen, da Chodorow die infantilen Sexualitätstriebe zurückgestellt und gegen das Konzept der primären Liebe als ein Bedürfnis nach Kontakt austauscht. Auch das unbewusste sexuelle Begehren der Mutter findet in ihrem Konzept keinen Platz, da sie sich ausschließlich auf die primäre Identifikation und Symbiose des Mädchens mit der Mutter konzentriert. Damit würde Begehren und Sexualität wieder einmal männlich konnotiert sein. Jessica Benjamin versucht, die Gedanken Chodorows weiterzuführen, landet aber letztlich nur bei einer für sie fast unvermeidlichen Verbindung von Masochismus und Weiblichkeit, also wo wir ja schon bei Freud einen an ihren kritischen Gedanken zu gefunden haben, welche sie aus dem vermeintlich fehlenden Verlangen der Frau speist und sich bei ihr unter dem Stichwort ideale Liebe findet. Also schon hier eine Charakterisierung der Frau als Begehrens, also kein eigenes Begehren und masochistisch, was auch eine notwendige Konsequenz daraus wäre. Darüber hinaus ist an ihrem Ansatz zu kritisieren, dass sie sich in Anlehnung an Chodorow auf die Differenzen der Geschlechter konzentriert, was zu einer Reproduktion und Verfestigung von Zweigeschlechtlichkeit führt. Chodorow und Benjamin, welche auch noch nach 2000 zu diesem Thema publizierten, sind damit Vertreterinnen eines objektbeziehungstheoretischen Ansatzes, welche dem triebtheoretischen Ansatz Freuds gegenüberstehen. Da steht dann nicht mehr die Befriedigung von Trieben im Fokus, sondern das Verlangen nach Anerkennung als Subjekt. Die Objektbeziehungstheorie setzt damit ein autonomes Subjekt voraus, welches sich seiner selbst bewusst ist. Allerdings die Einsicht in die Begrenztheit dieser Autonomie durch eben das Unbewusste, wie bei Freud, lässt sich hier vermissen. Problematisch und kennzeichnend für die Entsexualisierung des Anerkennungsparadigmas ist die Trennung von Anerkennung und Befriedigung. Der Vater wird hier als Subjekt des Begehrens konzipiert. Implizit bedeutet dies durch eine Trennung von Anerkennung und Befriedigung für die Mutter den Status als Objekt der Befriedigung, also wieder das Objekt, was ihr den Subjektstatus und eigenes sexuelles Begehren gleich mit abspricht. Hier schließt sich der Kreis und eine Entsexualisierung, vor allem der Frau, lässt sich in einigen neueren Tendenzen des psychoanalytischen Diskurses entdecken. Problematisch ist diese Entsexualisierung deshalb, weil sie scheinbar die neueren Ansätze zur Weiblichkeit prägt. Dies trägt dazu bei, Weiblichkeit in erster Linie in einer Mutterrolle zu verorten und blendet autonomes weibliches Begehren aus. Weil
ich aber eben dieses autonome weibliche Begehren nicht ausblenden möchte, sondern es der Frau durchaus zugestehen möchte, werden wir dann uns gleich mit Hilfe des Unbewussten auf der Suche nach den Abwehrformationen, welche sich in Kulturproduktion finden, machen. Ich würde aber noch eine kleine Anmerkung zum letzten Kapitel. Und zwar ist es ja eher erstmal eine negative Darstellung, dass ich da irgendwie nicht viel in den letzten Jahren getan habe. Das habe ich auch den Eindruck, dass es das nicht hat. Ich habe aber jetzt nach der Arbeit den Eindruck gehabt, dass vielleicht jetzt gerade in naher Zukunft sich das ändern könnte. Grund sind halt auch vor allem studentische Initiativen, also zum Beispiel wie diese Veranstaltungsreihe, die ja auch sehr gut besucht ist. Dann gibt es noch eine Veranstaltungsreihe in Hamburg, einen Lesekreis in Hamburg, einen Lesekreis in Hannover, in Berlin gibt es auch was. Also irgendwie lässt mich das hoffen, dass es da irgendwie in Zukunft vielleicht mehr kritische Gedanken zu geben könnte. Das nur als kleiner Einschub. Ich würde dann als nächstes zu dem Konzept des kollektiven Unbewussten nach Lorenzer kommen. Also meine Grundannahme ist, dass es kollektive, unbewusste Fantasien gibt, welche sich in Kulturproduktion ausdrücken und von Menschen unbewusst verstanden werden. Diese unbewussten Fantasien drücken sich darüber hinaus in den Interaktionsformen der Menschen bzw. in gesellschaftlicher Praxis aus. Gesellschaftliche Mythen und Märchen prägen das Unbewusste der Menschen, welche diese wahrnehmen und verinnerlichen. Dazu ein kleines Zitat. Auffällig ist, dass sich in Träumen nicht selten Märchenmotive oder mythische Themen finden oder dass dem Träumer, beziehungsweise der Träumerin, das ist eine Anmerkung von mir, ein Märchen als Assoziation zu einem Traum einfällt. Dies deutet darauf hin, dass es sich um ähnlich gelagerte Motivations- und Sinnzusammenhänge handelt. Der Begriff der kollektiven unbewussten Fantasie kommt unter anderem bei Alfred Lorenzer vor, allerdings kommt er auch bei Carl Gustav Jung vor, solche dezidiert auf Lorenzer rekurriert werden, denn Jung verwendet diesen Begriff in einem biologistischen Sinne. Er geht von vererbten Archetypen aus, welche nicht gesellschaftlich, sondern biologisch geprägt sind. Dem stimme ich natürlich nicht zu und in Abgrenzung dazu soll der gesellschaftliche Einfluss auf das Unbewusste stärker hervorgehoben werden, sodass dieses in Raum und Zeit verortet bleibt und in gesellschaftlicher Praxis Ausdruck finden kann. Berücksichtigt werden muss an dieser Stelle, dass der Begriff des kollektiven Unbewussten von Lorenzer zur tiefen hermeneutischen Textanalyse eigentlich gedacht ist. Das Unbewusste, das im literarischen Werk zur Debatte steht, ist ein kollektives Unbewusstes. Das ist ein Zitat von Lorenzer und da hier betitelt er dezidiert das literarische Werk. Es lassen sich aber alle Kulturproduktionen einer Gesellschaft darunter fassen. Weiterführend lässt sich der Begriff so verstehen, dass er eine zirkuläre Relation zwischen Individuum und Gesellschaft, also ein gegenseitiger Bezug, welcher auf das Unbewusste der Individuen einwirkt, aber auch unbewusste Inhalte des Individuums aufnimmt, beschreibt. Dabei ist der Anteil der Gesellschaft nicht zu unterschätzen. Allerdings sollte dieser Zusammenhang trotzdem nicht einseitig kulturell betrachtet werden, denn, wie Lorenzer schreibt, beide Möglichkeiten verwirklichen sich im realen Zusammenspiel. Wir können also unbewusste Fantasien nicht nur in den Kulturproduktionen einer Gesellschaft finden, sondern auch in der gesellschaftlichen Praxis. Noch ein Zitat von Lorenzer. Dieses kollektive Erbe sind die Formeln der gesellschaftlichen Praxis, die ihrerseits in Auseinandersetzung mit geschichtlich überkommenen kulturellen Muster stehen. Insofern ist das kollektive Formenrepertoire kulturelles Erbe. Weitergegeben wird es aber in konkret aktuellen Praxisformen und konkret realen Interaktionen. Das Kollektive schreibt sich also in den Interaktionsformen der Individuen ein, sodass Inhalte, beispielsweise Geschlechterbilder, immer wieder unbewusst reproduziert werden und auch verstanden werden. Somit wird anschaulich, welche Geschlechterbilder und welche Weiblichkeitsentwürfe keinen Eingang in den gesellschaftlichen Diskurs finden. Das, was keinen Eingang in den Diskurs findet, sagt auch viel darüber aus, welche unbewussten Fantasien Weiblichkeitsentwürfe in unserer Gesellschaft mit sich tragen oder eben auch nicht mit sich tragen. Dann kommen wir schon quasi zur zentralen These, also es war quasi die Hinführung und das notwendige Konzept, um das zu verstehen, dass sich das eben in Kulturproduktion wiederfinden lässt. Und zwar gehe ich von einer Konstruktion imaginierter Weiblichkeit aus, welche quasi einen doppelten Weiblichkeitsentwurf mit sich führt. Die erste Seite dieses Weiblichkeitsentwurfs wird sich erstmal wahrscheinlich für einige ziemlich bekannt anhören und darauf werde ich auch nicht so lange eingehen und die zweite Seite ist dann eher die spannendere. Wobei die Verfolgung dieses doppelten Weiblichkeitsentwurfs in erster Linie dazu da ist, um sich die Frage zu erklären, wie sich die asymmetrische Positionierung der Geschlechter in dieser Gesellschaft erklären lassen. Als Untersuchungsmaterial für diese Feststellung dienen verschiedene Kulturproduktionen. Vor allem Mythen sind hier von großem Interesse, da dieses besonders das Thema Geschlecht zu beeinflussen scheinen und immer wieder Eingang in Kulturproduktionen finden. Wenn ich mich zunächst dem Konstrukt der kastrierten Frau, wie wir sie schon bei Freud gesehen haben, zu. Denn dieses Weiblichkeitskonstrukt, welches die Frau besonders harmlos und kastriert für eine männliche Hegemonie erscheinen lässt, verkörpert die kollektiven Verwerfungen des Patriarchats ebenso wie seine kollektiven Utopien. Erfüllt dabei eine mehrfache Funktion. Zum einen ermöglicht es sie es, abgewehrte Inhalte auf ein Objekt zu projizieren, von dem sich der Mann ganz sicher ist, sich von diesem zu unterscheiden. Zweitens bilden diese Konstruktionen für den Mann auch einen Kompromiss zwischen Wunsch und Abwehr. Letztlich wird durch die Herstellung von Wahrnehmungsidentität dieser Konstruktion durch Mythen das bestehende Geschlechterverhältnis legitimiert. Die Weiblichkeitskonstruktion vermitteln Bilder darüber, wie Frauen imaginiert werden. Diese Bilder haben wenig mit der realen oder lebendigen Frau zu tun. Sie wurden historisch in der Regel von Männern gedacht und in Schrift, Bild und Sprache verwirklicht. So entsteht eine imaginierte Weiblichkeit. Es ist ganz wichtig, sich das im Kopf zu behalten. Mit Ideen über Frauen, welche nicht selbst als Subjekt die Ideen verwirklichen, sondern welche nur die Objekte bzw. die Inhalte von Ideen sind. Natürlich bleibt die Allgegenwärtigkeit von Weiblichkeitsvorstellungen für reale Frauen nicht folgenlos. Ein Zitat von Christa Rodedaxer: So sollst du sein, so bist du, lautet die Botschaft. Und die Frau, die in der Kultur nur schwer einen Ort findet, an dem sie nicht bereits die Beschriebene ist, nimmt diese Botschaft auf. So es keine andere gibt, wird sie sagen, so bin ich. Dies führt uns zu einem weiteren Begriff, welcher sich sehr gut zum Begriff des Androzentrismus anknüpfen lässt. Das ist der Begriff der Ergänzungsbestimmung der Frau. Simmel beschrieb schon 1911 in seinem Aufsatz das Relative und das Absolute im Geschlechterproblem die gesellschaftliche Position der Frau als eine Ergänzungsbestimmung. Simmel beschreibt zunächst, dass im menschlichen Denken Werte und Sinn von Elementen mit anderen ins Verhältnis gesetzt werden. So entstehen Relationen und Unterscheidungen zwischen zwei Elementen, allerdings in dieser Relativität aber beharren sie nicht beide, sondern eines von ihnen, mit dem anderen alternierend, wächst zu einem Absoluten auf, das die Relation trägt oder normiert. Für das Geschlechterverhältnis gilt dies ebenso, denn das Männliche wird als Absolutes gesetzt und gilt als der vermeintlich wertneutrale Maßstab. So findet sich bei Simmel ebenfalls der Gedanke, dass Weiblichkeit immer geschlechtlich markiert ist, im Gegensatz zur Männlichkeit, welche sich aufgrund ihrer Menschsetzung nicht ihr Geschlecht bewusst machen muss. Diese Menschsetzung des Mannes findet sich in vielen Kulturproduktionen, angeführt von dem biblischen Mythos der Erschaffung des Menschen, in dem die Frau Eva als Ergänzung zum eigentlichen Menschen Adam aus seiner Rippe geschaffen wird. Das ist ein Beispiel, wo sich das sehr deutlich zeigt, deswegen gleich dazu nochmal kurz die Stelle. Also es ist das zweite Kapitel der Genesis, da wird zitiert: Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er dem Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Also da zeigt sich, der grundlegende Mensch ist hier anscheinend der Mann. Die Frau wird aus einem Teil des Menschen geschaffen und er hat dann natürlich auch das Recht, sie zu benennen, weil er ist ja sowieso der richtige Mensch und sie ist seine Bespaßung, damit er nicht allein ist. Die Ergänzungsbestimmung der Frau zeigt sich hier außerordentlich gut, da die Erschaffung der Frau demnach auch nur in Relation zum Mann geschieht. Ein eigenständiges weibliches Wesen wäre demnach gar nicht denkbar. Dieser Weiblichkeitsentwurf, der die Frau als Ergänzungsbestimmung zum Mann vorsieht, ist eine narzisstische männliche Konstruktion zur Sicherung der Geschlechterhierarchie. Denn er reproduziert ein androzentristisches Denkmuster und verweist Frauen in die Position des Anderen, wie wir es schon bei Simone de Beauvoir gehört haben. Als diese Ergänzungsbestimmung kann das Weibliche nur das sein, was aus der männlichen Selbstdefinition ausgeklammert wurde. Als wären dann Attribute wie kastriert, schwach, etc. abhängig. Das bedeutet, dass Weiblichkeitsentwürfe in erster Linie aus den Verwerfungen, kurzum mit den Ausschlüssen der hegemonialen Männlichkeit entstehen. Dies wirft die Frage auf, welche Weiblichkeitsentwürfe sich jenseits der Ergänzungsbestimmung finden lassen. Sie zeichnet ein Bild der Frau, welche keine Autonomie beansprucht und in den Schranken der Verwerfung der hegemonialen Männlichkeit gefangen bleibt. Die Frau ist in diesem Fall unwesentlich, untergeordnet und schwach. Attribute, welche nicht ins Bild von Männlichkeit passen oder dort ausgeklammert werden. Das wäre die erste Seite dieses dieses doppelten Weiblichkeitskonstruktionen. Da würde ich jetzt zur zweiten Seite kommen. Da handelt es sich nämlich quasi um die dämonische Gestalt der Frau, die sich zum Beispiel auch in der schrecklichen Gestalt der weiblichen Genitalien äußert. Wir haben gesehen, wie sich die asymmetrische Positionierung der Geschlechter in einer Weiblichkeitsbeschreibung ausdrückt, welche die Frau in eine passive Rolle an den Rand der Gesellschaft stellt. Diese für das Patriarchat harmlose und vermeintlich kastrierte Frau ist ein androzentristisches Konstrukt, welches dazu tendiert, Frauen in diese Position zu bannen. Frauen, welche ein Einfügen in dieses vorgegebene Weiblichkeitskonzept verweigern, werden wiederum in ein neues Konstrukt gebannt. Nochmal ein Zitat von Simone de Beauvoir. So stellt das mythische Denken der verstreuten, kontingenten, vielfältigen Existenz der Frauen das einmalig und starre ewig Weibliche gegenüber. Wenn dessen Definition durch das Verhalten der Frauen aus Fleisch und Blut widerlegt wird, sind sie es, die Unrecht haben. Man erklärt nicht, dass die Weiblichkeit eine Entität ist, sondern dass Frauen nicht weiblich sind. Die Widerlegung durch die Erfahrung kann dem Mythos nichts anhaben. Dieses Bild des ewig Weiblichen, welches ebenso zur asymmetrischen Positionierung der Geschlechter beiträgt, werden wir weiter verfolgen. Dafür werden Mythen herangezogen, welche Aspekte der Geschlechterverhältnisse abbilden. Dass Mythen aussagekräftig über unbewusste Inhalte sind, zeigt beispielsweise auch die Psychoanalyse. Die Arbeit mit mythischen Erzählungen, also des Ödipus, des Narziss oder wie wir auch gleich sehen werden, der Medusa, zeigt, dass diese noch Aktualität beanspruchen können und innerpsychische Konflikte von Individuen auch in der Moderne geeignet abbilden können. Wieso sich dies besonders in Mythen auszeigt, werde ich kurz erklären. Dabei beziehe ich mich auf Mario Erdheim, und der arbeitet in seiner Theorie mit dem Begriff der Herrschenden und der Beherrschten. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich nicht von einer männlichen Herrschaft, sondern von einer männlichen Vorherrschaft ausgehe. Ich meine, dass seine These auch hinhaut, wenn man von den Dominierten und den Dominierenden spricht. Also würde ich sage trotzdem Herrschende und Beherrschende, aber das wollte ich noch einmal vorher klarstellen. Folgt meiner These, dass in einem Herrschaftsverhältnis die herrschende Gruppe dazu neigt, Narzissmus, Ambivalenz und Aggression auszuprägen, so muss die beherrschte Gruppe versuchen, die von der herrschenden Gruppe ausgehenden Tendenzen und die eigenen Aggressionen, welche sich dagegen wenden, für sich möglichst unbewusst zu machen. Im äußersten Fall würden diese zwei Tendenzen nach mehreren Abwehrformationen auf der Seite der Beherrschten zu einer Zerstörung des Realitätsbewusstseins auf beiden Seiten führen. Dies wird gleichzeitig einen gesellschaftlichen Zerfall bedeuten. Um diesen zu vermeiden, gibt es kulturelle Schutzmechanismen, welche zum einen versuchen, den Narzissmus der Herrschenden zu dämpfen, aber im Wesentlichen dazu da sind, den Ich-Zerfall der Beherrschten zu verhindern. Dies geschieht mittels einer Ausstellung von Sündenböcken, die Umleitung der Aggression nach außen, das Versprechen von einem Jenseits. Wie die Beispiele schon andeuten, spielen Mythen hierbei eine wesentliche Rolle. Damit wird deutlich, dass Mythen ein Mittel sind, um unbewusste kollektive Fantasien zu teilen. Auch nochmal ein Zitat von ihm, das es, finde ich, recht deutlich macht. Der Mythos greift wie in einem Traum diese Problematik auf, aber reinigt sie mit Hilfe von Verschiebung, Verdichtung, Umkehrung von Verpönten und macht sie in neuer Gestalt bewusstseinsfähig. Schuld sind die Frauen, die untreue Mutter, die böse Schwester. Die verschiedenen Qualitäten der Gefühle gegenüber der imaginierten Weiblichkeit, also Angst, Abwehr und Begehren, welche sich auf dem Gebiet der Sexualität am deutlichsten zeigen, treten an dieser Stelle hervor. Und wir widmen uns dabei als erstes der Angst und damit auch der Nichtdarstellung der weiblichen Genitalien. Ein sehr entscheidendes Phänomen scheint die konsequente Nichtdarstellung und Nichtbenennung der weiblichen Genitalien zu sein. Diese findet sich nicht nur in der frühkindlichen Erfahrung, also Sozialisation, wieder, sondern auch in gesellschaftlichen Diskursen sowie der Kunst- und Kulturproduktion einer Gesellschaft. Trotz einer totalen Sexualisierung des weiblichen Körpers in Medienöffentlichkeit wird ausgerechnet das primäre Geschlechtsorgan der Frau von dieser Sexualisierung ausgespart. Auch nochmal ein Zitat. Der Tatsache nämlich, dass die Darstellung des weiblichen Genitals mit einem so strengen Tabu belegt ist, dass es, abgesehen vom pornografischen Genre, tatsächlich als etwas erscheint, das nicht existiert, als Absenz. Hinzu kommt, dass im Sprachgebrauch kaum die einzelnen Teile der weiblichen Genitalien unterschieden werden. Die Worte Vagina oder Scheide finden gerade so noch Eingang in die Sprache, wobei Vulva, Klitoris und Labien völlig ausgeblendet werden. So kann man bei den weiblichen Genitalien, beziehungsweise präziser, bezüglich dessen äußerer sichtbarer Teile von einem eigentlichen Seh- und Darstellungsverbot sprechen. Es ist natürlich die Frage, woher dieses Tabu kommt, welches die weiblichen Genitalien gibt und welche Gründe es dafür gibt. Und uns interessieren natürlich vor allem die Gründe. Denn dieses Benennungs- und Darstellungsverbot suggeriert die Abwesenheit eines wirklichen Genitals und führt zu einer Vorstellung der Kastration der Frau, wie es in der Psychoanalyse zu Beginn der Fall war, also wie wir es ja schon bei Freud gesehen haben. Meine These ist, dass sich dieses Tabu, welches so tut, als gäbe es kein äquivalentes Genital neben dem Penis, aus einer Angst vor dem weiblichen Subjekt und der Verwehrung der Spiegelfunktion speist. Denn neben der Nichtdarstellung besteht die Darstellung des Grauens von Vagina und Vulva. Ein Beispiel für die Verknüpfung von Grauen und weiblichem Genital findet sich mal wieder bei Freud. Wenn das Medusenhaupt die Darstellung des weiblichen Genitals ersetzt, vielmehr dessen grauenerregende Wirkung von seiner Lusterregung isoliert, so kann man sich erinnern, dass das Zeigen der Genitalien auch sonst als apotropäische Handlung bekannt ist. Was einem selbst Grauen erregt, wird auch auf den abzuwehrenden Feind dieselbe Wirkung äußern. Also erstmal geht er hier wie selbstständig davon aus, dass Frauen vor ihrem eigenen Genital ein Grauen empfinden, und weiterführend konstatiert er für den Penis ebenfalls eine apotropäische Wirkung, allerdings mit einem gegengesetzten Gedanken, und zwar schreibt er da, dass da der Gedanke reinspielt, ich fürchte mich nicht vor dir, ich trotze dir, ich habe einen Penis. Also besonders ein sehr krasser Gegensatz. Einmal die grauenerregende Wirkung, einmal natürlich, dass der Penis, der die Gefahr beseitigen kann, der die Kraft hat, Feinde abzuwehren. Also ein ziemlich krasser Gegensatz. Interessant ist halt vor allem, welche unbewusste Fantasie dahinter steckt, dass hier ganz explizit der Penis als Machtorgan, welcher Gefahren abwenden kann, gesehen wird. Ein weiteres Beispiel für das Grauen vor der weiblichen Genitalität sind jene Mythen, welche sich um die Menstruation der Frau ranken. Diese scheinen kulturübergreifend aufzutauchen, an einigen Orten offensichtlicher, andernorts versteckter. Eine Vorstellung des unreinen, angsteinflößenden Menstruationsblut, welches unter anderem Lebensmittel verderben lässt, findet sich beinahe überall. So wurde beispielsweise im englischen Sprachgebrauch die Regel der Frau auch the curse, also der Fluch, genannt. Es konstatiert sich, dass die Beschreibung des Unreinen zum Verbot führt, welches jeglichen sexuellen Kontakt mit der Frau während der Regel untersagt. Da man meint, das weibliche Prinzip erreiche zu diesem Zeitpunkt seine größte Kraft, fürchte man, dass bei intimem Kontakt über das Männliche triumphiert. Hier zeigt sich exemplarisch die starke Mystifizierung und Bedrohung, mit der die Menstruation verbunden wird. Dem Blut werden magische Attribute zugerechnet, oder es wird mit Natur, Materie und Erde, aber auch mit der Kraft des Mondes assoziiert. Deutlich zeigt sich eine Angst vor der weiblichen Blutung, welche als mystisch und magisch, aber auch als verderbend und gefährlich wahrgenommen wird. Also ich finde, das kann man auch so im eigenen Alltag ganz gut beobachten, wenn man sich einfach mal Werbung von Tampons oder Binden anguckt. Das ist so weit wie möglich weg von einer Blutung und so stark wie möglich abstrahiert, also auch so mystifiziert, dass es gar nicht mit einem körperlichen Prozess zu tun hat. Um auf die umgestellte Frage zurückzugreifen, welche unbewussten Pandemien dahinter stecken, dass der Penis als Machtorgan gesehen wird, welches Gefahren abwenden kann, finden wir hier eine mögliche Antwort. Denn die Angst vor dem Menstruationsblut stellt so eine imaginierte Gefahr vor, ist da, welche die Angst vor Entmännlichung inhärent ist und diese verdecken soll. Es handelt sich eigentlich um eine männliche Angst, welche den weiblichen Körper und das weibliche Genital mit Tabus übersät. Hilfreich an dieser Stelle ist das Konzept des Männlichkeitsdilemmas. Dieses bezeichnet einen lösbaren Widerspruch zwischen Autonomieanspruch und Abhängigkeit, welche der Mann der Frau gegenüber empfindet. Denn dieses ist permanente Quelle von Angst und Unsicherheit, die sich am stärksten auf dem sexuellen Gebiet zeigt. Denn im Bereich der Sexualität zeigt sich die Abhängigkeit des heterosexuellen Mannes von der Frau, welche er mit unbewussten Fantasien verdeckt und abwehrt. Ein Zitat von Rolf Pohl: Mit der Aufrechterhaltung der Objektabhängigkeit, sowohl in der sexuellen Fantasie als auch in dem von Erregung und Erregbarkeit bestimmten Sexualverhalten wird, gerade wegen der inzwischen erfolgten Abspaltung und Projektion, die Gefahr, verschlungen, aufgesogen, zerstückelt, kastriert oder auf andere Weise einfach ausgelöscht zu werden, am Leben erhalten. An dieser Stelle möchte ich zunächst festhalten, die Angst vor dem weiblichen Subjekt zeigt sich deutlich in der Angst vor ihrer Genitalität. Denn die Nichtdarstellung dieser wurzelt an einem Mythos eines grauenhaften Anblicks. Dieses Grauen vor Vagina und Vulva ist ein männliches Konstrukt, welches die eigene Abhängigkeit von der Genitalität der Frau verschleiern soll. Diese Dämonisierung des weiblichen Genitals bestimmt den hegemonialen Diskurs und führt dazu, dass Frauen und junge Mädchen selbst nur wenig mit ihrer Genitalität anfangen können und sich dieser nur schwer bewusst werden. Somit kann der männlichen Angst vor den weiblichen Geschlechtszeilen keine positive Selbstbesetzung entgegengesetzt werden. Auch nochmal ein Zitat. Der riskante, ja bedrohlich gefährliche Blick auf das schwarze Loch hat nun endgültig nichts mehr mit der Figur der Bauwut zu tun. Die Bauwut ist auch eine mythische Figur, die die Vagina darstellt. Er erinnert vielmehr an jene andere Figur der Antike, deren Anblick tödlich ist und die seit Freud unumgänglich mit dem Bild des weiblichen Genitals verknüpft ist. Das Medusenhaupt. Als nächstes werden wir die Legende der Medusa noch einmal unter den hier genannten Gesichtspunkt der Medusa als Verkörperung des schrecklichen Anblicks des weiblichen Genitals ansehen und versuchen, Abwehrmechanismen, welche in diesem Mythos inhärent sind, zu entschlüsseln. Damit kommen wir zu dem zweiten Teil der Abwehr. In der griechischen Mythologie ist die Medusa eine der drei Gorgonenschwestern, welche das Alter und den Tod verkörpern. Zu Alter und Tod sind auch ziemlich wichtige Aspekte, kommen wir auch gleich nochmal. Einer Legende nach wird Perseus von König Polydektes geschickt, um ihm den Kopf der Medusa zu bringen. Mit Geschick und der Hilfe der Göttin Athene kann Perseus mittels eines Spiegelschilds die Gorgo enthaupten, ohne von ihrem Anblick zu versteinern. Relevant ist hier vor allem die Darstellung der Medusa, denn ihre Gestalt wird hier als außerordentlich schrecklich beschrieben. Mit Schlangenhaar, einem entsetzlich verzerrten Mund, mit heraushängender Zunge, mehreren Zahnreihen mit Fangzähnen und starren, glühenden Augen lässt sich jene zu Stein erstarren, die sie ansehen. Diese schreckliche Gestalt wird unter anderem in der Psychoanalyse wieder aufgenommen. In Anlehnung an Sandro Ferenczi führt Freud den Mythos des Medusenhaupts auf den Eindruck des penislosen weiblichen Genitals zurück. Ferenczi schrieb zuvor zur Symbolik des Medusenhaupts: Das Medusenhaupt als schreckhaftes Symbol der weiblichen Genitalgegend, dessen Einzelheiten von unten nach oben verlegt wurden. Die vielen Schlangen, die sich ums Haupt ringeln dürften, durch das Gegenteil dargestellt, das Vermissen des Penis andeuten und das Grauen selbst den furchtbaren Eindruck wiederholen, den das penislose, kastrierte Genitale auf das Kind machte. Hier lassen sich die Angst vor dem weiblichen Subjekt und die Abwehrmechanismen und Projektionsvorgänge vermuten, welche sich hinter dem vermeintlich grauenhaften Anblick verbergen. Denn das weibliche Subjekt, welches die Spiegel- und Ergänzungsbestimmung zum Mann aufgekündigt hat, wird wieder in ein Konstrukt gebannt. Die Maßlosigkeit des Grauens, das vom Haupt der Medusa ausgeht, verrät einiges über die Verdrängungsleistung, welche hier am Werk ist. Freud selbst gibt auch schon einen Hinweis darauf. Er schreibt: Es kommt oft vor, dass neurotische Männer erklären, dass weibliche Genitale seien etwas Unheimliches. Dieses Unheimliche ist aber der Eingang zur alten Heimat des Menschenkindes, zur Örtlichkeit, in der jeder einmal zuerst geweilt hat. Das Unheimliche ist also auch in diesem Fall etwas Heimisches, Altvertrautes. Die Vorsilbe un an diesem Wort ist aber die Marke der Verdrängung. Also er konzeptualisiert da schon, dass da Verdrängung mit reinspielt, allerdings kommt er seiner eigenen Verdrängung, wenn er das Grauenhafte des weiblichen Genitals beschreibt, nicht auf die Spur. Das, was verdrängt werden muss, sind auch verschiedene Affekte des Mannes gegenüber der Frau. Wut, Zerstörungs- und Kastrationswünsche und auch Angst. Die verdrängten Vorstellungen werden auf die Frau oder das Genitale der Frau projiziert, welches somit mit seinem Anblick den Mann vor seinen eigenen Ängsten, vor seinen eigenen Anteilen erstarren lassen könnte. So werden nicht nur abgewehrte Gefühle und Wünsche projiziert, welche die Beziehung des Mannes zur Frau betreffen. Auf die Frau wird alles projiziert, was sich nicht ins Ich des Mannes integrieren lässt und seine Omnipotenzfantasien stören könnte, wie beispielsweise Gedanken über den Tod oder die männliche Erschöpfbarkeit. Es handelt sich hierbei um eine kollektive Abwehrstrategie, welche durch die verdrängten Affekte auf die Frau richten. Also es ist da nicht die Frau als konkrete Person, sondern dieses, die imaginierte Weiblichkeit, also das Konstrukt der Frau. Indirekt wird die Fantasie von der Frau als Gefäß des Bösen validiert und mit ihr alle männlichen Projektionen, die in diese Fantasie mit eingegangen sind. Also das Bild der Frau mit einer Containerfunktion für die männlich abgewehrten Inhalte befestigt. Diese werden auf die Frau projiziert, beziehungsweise in dem weiblichen Container entladen, welcher verschlossen geglaubt wird. Hinter der grauenhaften Gestalt, welche die Frau in Form dieses Containers annimmt, steckt eine unbewusste Fantasie, welche den Container vor seiner Entdeckung schützt. Diese Abwehrstrategie materialisiert sich im Genitalen der Frau und macht die Sexualität mit einer Frau zu einem gefährlichen Unterfangen. Hierzu nochmal ein Zitat von Rolf Pohl. Da durch die projektive Identifizierung auch die Gefahr besteht, dass mit jedem Rückzug von der Frau und ihrem Geschlechtsteil die angedichteten Gefahren und das in ihrem Körper hineingezwungene Böse zum Teil wieder in den Mann zurückkehren. Und damit kommen wir auch zur Abwehr, von der Abwehr quasi zur, zum Konstrukt des Begehrens, zum Begehren. Und dabei wollen wir die Femme fatale genauer angucken. Denn die letzte Qualität, welche die Beziehung des Mannes zur imaginierten Weiblichkeit darstellt, ist das Begehren. Dieses prägt neben Angst und Abwehr das asymmetrische Geschlechterverhältnis. Dabei wird der Frau eine Gestalt der Femme fatale gegeben. Ihr Anblick ist nicht länger abscheulich, wie bei der Medusa. Im Gegenteil, die Femme fatale ist verführerisch, exzessiv, intellektuell und voller Charme. Das Fatale an ihr ist jedoch, dass ihre PartnerInnen, also vor allem Partner, aber teilweise auch Partnerinnen, zum Verhängnis wird. Beispiele für dieses Weiblichkeitsbild finden sich zahlreich in so neueren popkulturellen Medien, wie beispielsweise im Film. Das Bild der Femme fatale tritt vorwiegend als Frau, welche ihre Sinnlichkeit einsetzt, um zu verführen und zu manipulieren, auf. Schließlich wird sie meistens auf möglichst heroische Weise vom Mann dafür bestraft. Dazu hätte ich als erstes ein Beispiel, und das sei nämlich der Mythos der Büchse der Pandora. In diesem Mythos ist Pandora eine Frau, welche von Zeus geschaffen wurde und mit Schönheit, Intelligenz und einer Büchse ausgestattet wurde, in der alles Übel und jede Hoffnung der Welt liegt. Zeus formte sie, um sich an den Menschen für den Feuerraub von Prometheus zu rächen. Epimetheus ließ sich von Pandora verführen und sie konnte die Büchse öffnen, sodass alles Übel auf die Welt kam. Bevor allerdings die Hoffnung austreten konnte, wurde die Büchse der Pandora wieder verschlossen. Hier zeigt sich zum einen mal das Bild dieser verführerischen Verderberin, also Verführung und Sinnlichkeit eingesetzt, um hier die ganze Menschheit, aber eigentlich um den Mann zu verderben, den Mann ins Unglück zu stürzen. Und das Gefäß der, also die Büchse der Pandora ist eigentlich nochmal ganz interessant, weil wir eben von der Containerfunktion der Frau, in der alles Böse quasi hineinprojiziert wird und verschlossen geglaubt wird. Und es ist dann eigentlich eine ganz interessante Analogie, dass auch hier das ganze Übel quasi auch in so einer Art Büchse verschlossen ist und bei der Frau liegt. Ich hätte noch ein weiteres Beispiel, und zwar handelt es sich dabei um Lulu aus Frank Wedekinds Theaterstücken. Erdgeist und die Büchse der Pandora heißt das zweite, welche er zum Stück Lulu zusammengefasst hat. Und da ist vor allem auffällig, dass Lulu so natürliche Aspekte zuteil werden. Also im Prolog des Theaterstückes wird sie von einem Tierbändiger vorgestellt und der stellt sie folgendermaßen vor. Er sagt nämlich, sie ward geschaffen, Unheil anzustiften, zu locken, zu verführen, zu vergiften, zu morden, ohne dass es einer spürt. Also zum einen schon so eine sehr natürliche, tierische Gestalt, die natürlich auch wieder diesen Aspekt der verführerischen Verderberin in sich aufnimmt. Dazu ein Zitat von Sylvia Bovenschen. In den Lulu-Dramen sind die Mythen des Weiblichen verarbeitet. Die Gegensätzlichkeit der Interpretationen, die ihnen zuteil werden, hat ihren Grund in der Offenheit des Stückes. Es kann die unterschiedlichsten projektiven Weiblichkeitsentwürfe in sich aufnehmen. Vor allem sind hier die vielfältigen inhärenten projektiven Weiblichkeitsentwürfe interessant. Diese gestatten es kollektive unbewusste Fantasien, wie wir sie vorhin schon bezeichnet haben, über Weiblichkeit in das Stück hinein zu projizieren. Denn Lulu entspricht weder dem Bild der kastrierten Frau, wie es sich in der Psychoanalyse abzeichnet, noch fügt sie sich in die Ergänzungsbestimmung zum Mann. Denn er steht nicht in ihrem Zentrum, sie selbst setzt sich ins Zentrum ihres Tuns. Auch wenn verschiedene Männer meinen, sie zeitweise zu besitzen, beherrschen sie sie nicht. Als Femme fatale tritt sie somit als radikal andersartige, der männlichen Bestimmung entzogene, dem Mann gegenüber und verwehrt das Weibliche als seine narzisstische Spiegelung. Gleichzeitig gewinnt sie Ähnlichkeit mit jener hinter dem Bild der kastrierten Frau verborgenen, gefürchteten und eigentlich undenkbaren Frauengestalt, die ich als die vom Mann unabhängige Frau mit einem eigenen Genital und einem autonomen sexuellen Begehren beschrieben habe. Eine Frau, die auch bestimmt, wohin sie dieses Begehren richtet. Vielleicht auf den Mann, auf einen Mann, viele Männer oder auf gar keinen Mann. Auch darin folgt sie ihrem eigenen Gesetz. Dann scheint es fast so, als wäre Lulu außerhalb dieser männlichen Projektion und dieser männlichen Kultur. Doch so wie sie vom Autor dargestellt wird, wird sie primär als besonders natürlich und ursprünglich gezeigt. Es lässt sich erkennen, dass sie sich in einer neuen Projektion wiederfindet. Distanziert von der männlichen Kultur bleibt für die Frau nur der Bereich der Natur, in dem sie vorgestellt werden kann. Am Ende der tragischen Geschichte der Femme Fatale steht in Kulturproduktion oftmals der Tod. Bevor sich also die Femme Fatale den männlichen Projektionen entziehen kann, wird ihre Figur eher ausgelöscht. Diese Feststellung führt zu einem wesentlichen Inhalt des weiblichen Containers. Die Abwehr und verborgene Vorstellung des Todes. Denn wie wir gesehen haben, wird der Frau als Ort außerhalb der männlichen Kultur der Platz des Natürlichen zugewiesen. Die Dichotomie von Mann gleich Kultur und Frau gleich Natur hat eine lange Geschichte und lässt sich vielerorts wiederfinden, wie man auch bei Simone de Beauvoir nachlesen kann. Der Natur zugehörig ist auch der Tod, da nur das Natürliche sterblich ist. Das Geistige, das Kulturelle hingegen erscheint als unsterblich. Setzt sich der Mann als das Kulturelle, welches überdauert, muss ja auch das Natürliche, den Tod aus seinem Ich ausschließen. Diese verdrängte Qualität, und dies scheint hier elementar, wird auf das Weibliche projiziert. Wir haben uns jetzt verschiedene Weiblichkeitsentwürfe im Patriarchat angesehen und sind dabei auf eine doppelte Gestalt der Konstruktion getroffen. Auf der einen Seite werden Fantasie über das Weibliche auf Frauen projiziert, wobei die eigenen ungeliebten Anteile und Befürchtungen abgespalten und der Frau angelastet werden. Dazu gehören unter anderem Kastration, Abhängigkeit, Neid. Sie wird zu einem weiblichen Container für die Projektion des Mannes. Lässt sich die Frau in dieses Bild bannen, so bleibt sie durch den Mann kastriert. Sie wird harmlos für die männliche Hegemonie. Dies verweist sie in ihrer Subjektkonstitution in die komplementär-narzisstische Position. Gesellschaftlich wird sie zur Ergänzungsbestimmung des Mannes. Auf der anderen Seite kann die Frau diese Spiegelfunktion auch aufkündigen. Sie würde eine vom Mann unabhängige Frau mit einem eigenen Genital und einem autonomen sexuellen Begehren werden, die sich aus der Kontrolle und den Zuweisungen des Mannes befreien und ihm als weibliches Subjekt entgegentreten kann. Doch auch dieses weibliche Subjekt ist einem erneuten Projektionsvorgang ausgesetzt. Es wird aufs Neue in ein Konstrukt gebannt, dieses Mal in das Konstrukt der dämonischen Frau. Dabei werden primär jene Gefühle auf sie projiziert, die erscheinen, wenn sich das weibliche Subjekt der männlichen Kontrolle entzieht. Tod, Wut, Zerstörungswünsche, Kastrationswünsche und der Wunsch nach omnipotenter Kontrolle führen mit vollzogenem Projektionsvorgang dazu, dass Bilder einer dämonischen Frau mit einem verschlingenden Genital entstehen. In kollektiven, unbewussten Fantasien finden sich also diese Projektionen auf das ewig Weibliche wieder. Die zu Beginn aufgeworfene Frage, wie es zu einer ständigen Objektivierung der Frau und Angst vor dem weiblichen Subjekt kommt, lässt sich mit dieser doppelten Konstruktion beantworten. Denn das Objekt Frau, welches für den Mann nicht nur eine Spiegelfunktion, sondern auch eine Containerfunktion einnimmt, konfrontiert den Mann nicht mit seinen eigenen projizierten Ängsten. Erst wenn sie diese Spiegelfunktion aufkündigt, wird der Mann mit Angst konfrontiert. Diese zeigt sich dann aber nicht als Angst vor den Inhalten, welche abgewehrt wurden, wie beispielsweise der Tod, sondern als Angst vor dem Weiblichen, welche durch eine neue Konstruktion eine schreckliche Gestalt verliehen wurde. Diese schreckliche Gestalt sorgt wiederum dafür, dass der Mann sich nicht mit seinen eigenen Abwehrmechanismen auseinandersetzen muss, da diese sich hinter einer Abwehr, der Weiblichkeitsabwehr, verbergen. Weil die Frau, die eine autonome Sexualität als auch eine eigenständige Genitalität beansprucht, eben auch mit der Angst und dem Dilemma der Abhängigkeit verbunden ist, ist es zunehmend das Objekt Frau, welches übersexualisiert überall dargestellt wird. Und da kommen wir wieder zu unserer ausgangssoziologischen Beobachtung. In verschiedenen Medien, beispielsweise im Film, Werbung und Pornografie, werden androzentristische Weiblichkeitskonstruktionen genutzt, um die Frau weiterhin in eine passive Rolle zu drängen und eine Begegnung mit dem angsteinflößenden Subjekt Frau zu vermeiden. Denn dieses Bild der Frau ist auch notwendig, um die Vorstellung von hegemonialer Männlichkeit und die patriarchale Dividende möglichst hoch zu halten. Dankeschön.